One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Herzlich willkommen zur 23. Folge von Mordgeflüster, einem True Crime Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa.
Und mein Name ist Marie. Da sind wir wieder. Unsere Lieblingsstelle im
ganzen vom ganzen Podcast. Genau.
Ja, genau.
Wie steigen wir ein?
Obwohl, eigentlich haben wir eine ganz gute Idee.
Ja, das stimmt.
Aber wir setzen sie heute noch nicht um.
Wir wollen nämlich jetzt immer quasi eine Tee-Empfehlung rausgeben. Immer der dran ist mit dem Fall, der wird für uns beide einen Tee kochen und dann weiß der andere aber nicht, was das für ein Tee ist und wir schauen dann mal, wie der schmeckt.
Er kann dann einfach nur sagen, mag ich oder mag ich nicht.
Genau.
Ja, das ist der Plan.
Und ihr habt gleich noch ein bisschen ASMR von unseren Schluckgeräuschen. Für alle, die es mögen. Für alle, die es nicht mögen.
Nicht, dass dann schon alle abschalten.
Genau.
Ne? Das wäre ein bisschen ungünstig.
Richtig. Tut es nicht, bitte.
Ja. Dann kommen wir aber direkt zum nächsten Punkt. Und zwar zu unserer...
Da.
Haben euch gefragt, glaubst du, dass man bereits böse auf die Welt kommt? Und dieses Mal sind die Antworten tatsächlich sehr eindeutig. Also es gab ganz, ganz, ganz wenige, die gesagt haben, jein oder eventuell, aber wirklich die Mehrheit hat gesagt nein, klares Nein. Da gab es ein paar ausführlichere Nachrichten. Einmal, nein, das Umfeld, sei es die Familie, Freunde, die Schule, Schicksalsschläge und so weiter, machen den Menschen böse. Natürlich entschuldigt das nicht das Verhalten von diesen Menschen. Aber wenn wir alle etwas mehr Rücksicht auf andere nehmen und Liebe dalassen würden, wäre die Welt etwas besser. Dann haben wir noch eine Nachricht von Alena bekommen. Meiner Meinung nach kommt kein Mensch böse zur Welt. Sozialer Background, familiärer Rückhalt und Unterstützung sind oft fehlerhaft. Meiner Meinung nach ist auch kein Mensch von Grund auf böse, sondern die Taten oder verschiedene Charaktereigenschaften lassen sie nur so böse sein. Und oft ist es ja auch so, dass es für jede Tat ein Motiv oder auch hier eine Geschichte dazu gibt. Ich denke, das kann man nicht pauschalisieren. Liebe Grüße aus dem Saarland. Dann hat uns noch die liebe Marie geschrieben. Nein, ich war es nicht.
Das wäre sehr traurig.
Ich denke nicht, dass jemand böse geboren werden kann. Das setzt ja schon mal voraus, dass es eine genaue Definition von böse geben muss. Da für jeden Menschen böse und gut unterschiedlich sind, funktioniert das schon mal nicht. Man kann selbst Gutes tun, was für andere böse ist. Ich denke aber, dass durch gewisse erbliche Krankheiten, Schizophrenie, Depressionen, Suchtverhalten etc. einige Menschen anfälliger für schlechte Taten sind als andere. Wenn dann noch eine fehlende Prägung, was ist Liebe, was tut mir weh, was ist für mich gut und böse und Erziehung, Aufzucht dazu kommt, ist es schon sehr wahrscheinlich, dass man auffällig wird, zum Beispiel mit Straftaten oder dem Verhalten. Und dann hat uns noch der liebe Kevin geschrieben. Den hatte ich letztes Mal fälschlicherweise als sie betitelt, weil sein Nickname nicht so ganz eindeutig ist und ich mir das Bild leider nicht genau genug angeguckt habe. Tut mir sehr leid. Also Kevin hat uns geschrieben, zu eurer Frage. Nein, ich denke nicht, dass man böse auf die Welt kommt. Es kommt auf Momente in deinem Leben an, so wie bei vielen Verbrechern, die halt eine scheiß Kindheit hatten etc. wenn die dann Oma, Onkel, Tante gehabt hätten, die den oder diejenige Liebe geschenkt hätten, würden sich viele so nicht entwickeln. Und dann haben wir jetzt noch eine lange Nachricht von der Leonie bekommen. Vielen Dank dafür. Nein, ich denke, jedes Kind ist von Natur aus unschuldig und gut. Keiner wird böse geboren. Bösartigkeit kann nicht vererbt werden oder angeboren sein. Aber Bösartigkeit kann sich ganz früh entwickeln. Bei Vernachlässigung, Misshandlungen oder traumatischen Erlebnissen in frühem Kindesalter oder auch später bildet sich leider schnell Negatives heraus. Die Einstellung, die Werte und die Erziehung spielen eine so große Rolle für das Kind. Jeder geht mit so etwas anders um. Man verdrängt, beschönigt oder nutzt den Einfluss von bösen Menschen, um daran zu wachsen. Viele entwickeln dann eine Lebensweise oder Erziehung in die entgegengesetzte Richtung. Andere wiederum sind in dem Teufelskreis gefangen und werden auch böse. Was natürlich vererbbar ist, sind psychische Störungen, vor allem nicht diagnostizierte und behandelte Psychosen der Eltern oder anderer Verwandten werden natürlich auch bei den Kindern später häufig nicht erkannt. Bösartigkeit und daraus resultierende Kriminalität entsteht häufig parallel mit einer psychischen Erkrankung. Außerdem glaube ich, dass Verletzungen jeder Art, also seelisch oder körperlich, vor allem im Kopfbereich, eine Verstärkung von bösem Verhalten sein könnte. Aber alles in allem denke ich nicht, dass ein Mensch böse geboren werden kann. Natürlich kommt es auch auf die Definition von böse an. Ja, Lisa, wie siehst du das Ganze denn?
Ich sehe das genauso wie unsere Hörer. Ich glaube auch nicht, dass man böse auf die Welt kommt. Ich glaube, dass die äußeren Einflüsse mit auf den Charakterzug einwirken. Dazu zählen halt Mobbing, wenn die Eltern einem keine Liebe schenken oder wenn man generell schon als Kind quasi nur Aggressionen kennenlernt, oder aber auch psychische Erkrankungen. Aber ich glaube nicht, dass ein Kind auf die Welt kommt und von Grund auf böse ist, sondern dahingehend quasi erzogen wird von den äußeren Einflüssen. Das muss nicht unbedingt sein. Es gibt ja auch viele, die zu Hause vielleicht wirklich Liebe bekommen haben, aber eben dann irgendwie, weiß ich nicht, ausgegrenzt wurden, gemobbt wurden und aus dem Grund dann selbst so Aggressionen aufbauen, dass sie eben dann böse Eigenschaften bekommen.
Ja.
Was natürlich keine Rechtfertigung für das für die Taten von bösen Menschen ist, aber eine Erklärung zumindest.
Mhm.
Wie siehst du das?
Ich sehe es auch ganz ähnlich. Also ich glaube auch, dass es viel Ursprung in der Kindheit hat, sagt man ja immer. Ne? Was hat er denn für eine Kindheit gehabt? Aber ist es schon sehr viel Wahrheit dran? Mhm. Also vernachlässigte Kinder oder Kinder, die nicht gelernt haben, mit Rückschlägen oder Enttäuschungen oder sowas umzugehen oder die ja allgemein keine Konfliktlösung gelernt haben, sondern immer nur mit Gewalt oder sowas reagieren, die sind, denke ich mal, eher ja, gefährdet, böse zu werden. Also böse in Anführungszeichen, so wie wir das halt jetzt in dem Fall interpretiert haben. Und ja, ich denke auch, dass allgemein Erfahrungen, die man gesammelt hat, einen dazu in diese Richtung entwickeln könnten.
Ja, das sehe ich auch so.
Ja, wir haben das ja nicht ohne Grund gestellt, die Frage. In dem Fall hat jetzt Lisa die Arbeit gehabt und hat unseren heutigen Fall vorbereitet. Ich bin sehr gespannt, ich weiß noch nichts. Deswegen bin ich jetzt ganz, ja, gespannt.
Mir ist es wichtig, jetzt vorab einmal zu sagen oder nochmal eine Triggerwarnung rauszugeben. In dem Fall schildere ich schon ziemlich deutlich Gewalt an einem Kind. Also ich weiß, dass es jetzt der nächste Fall hintereinander ist, der mit Gewalt an Kindern zu tun hat. Allerdings bereiten wir ja schon vor, wenn der andere schon auch in seinem Thema drin ist. Aber wir versuchen in der nächsten Folge vielleicht ohne Gewalt an Kindern auszukommen.
Ich werde das berücksichtigen.
Und dann starte ich jetzt mal. Zwar sieht es an diesem Montag, dem 2. August 1993, nach Regen aus und es ist für den Tag auch ein Sturm angesagt, aber das raubt Derek auf jeden Fall nicht die Vorfreude auf das bevorstehende Feriencamp. Er freut sich wahnsinnig, gleich mit seinen Freunden Fußball spielen zu können und ist auch schon gespannt, was sich die Betreuer für den heutigen Tag haben einfallen lassen. Für die Kinder des beschaulichen Savona ist das Feriencamp das absolute Highlight des Sommers. Schon Wochen vorher wird von nichts anderem gesprochen und so gut wie jedes Kind jeden Alters nimmt daran teil. Savona ist mit seinen knapp 800 Einwohnern wohl eher als Dorf zu betiteln, aber dennoch haben die Menschen hier alles, was sie brauchen. Die Kirche findet man gleich gegenüber von dem Rathaus, darauf folgt die Grundschule und sogar ein kleiner Freizeitpark ist hier beherbergt. Hier kennt jeder jeden. Savona liegt im Bundesstaat New York und hat seinen Namen von der gleichnamigen italienischen Stadt. Die Menschen leben friedlich miteinander und fühlen sich hier absolut sicher. Die Kriminalitätsrate geht in Savona gegen Null. Zu den Einwohnern zählt auch Derricks Familie. Das sind der vierjährige Derrick, sein kleiner Bruder Dalton, Mutter Doreen und Vater Dale. Die letzten Nächte haben die Familie ordentlich an Kraft geraubt. Der 18 Monate alte Dalton zahnt und kommt kaum zur Ruhe. Auch an diesem Morgen schreit er sich die Seele aus dem Leib. Während Doreen ihn versucht zu beruhigen, packt sie gleichzeitig Derricks Tasche und überlegt, wie sie nun am besten mit dem schreienden Kleinkind den Weg zum Feriencamp bestreiten kann. Derrick, der für sein Alter schon recht selbstständig ist, erkennt die missliche Lage seiner Mutter und schlägt vor, den Weg alleine gehen zu können. Immerhin sind es nur 300 Meter geradeaus. Zwar fühlt sich Doreen im ersten Moment nicht wohl bei der Sache, aber die Tatsache, dass Derrick keine Straße überqueren und sich bestimmt einigen seiner Freunde auf dem Weg zum Camp anschließen kann, lassen das ungute Gefühl verschwinden. Außerdem weiß sie, dass sämtliche Nachbarn ein Auge auf ihren großen Jungen haben werden und Derrick weiß, dass er niemals mit einem Fremden mitgehen darf. Das hat sie ihm oft erklärt. So willigt sie nach kurzem Überlegen ein. In Savona ist immerhin auch noch nie etwas passiert. Sie gibt ihrem ältesten Sohn einen Abschiedskuss und die beiden sagen sich, dass sie sich lieben. Dann rennt Derrick auch schon los. Gegen 11 Uhr am Vormittag bricht dann der vorhergesagte Sturm auf, der auch Starkregen mit sich bringt. Für den Fall wurden die Eltern zuvor gebeten, die Kinder abzuholen, da das Feriencamp aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden muss. So macht sich auch Doreen auf den Weg. Derrick wird sicher nicht gerade glücklich darüber sein, so sehr bereitet ihm diese Zeit Freude. Aber Doreen wird sich etwas einfallen lassen, um ihren Sohn den Tag dennoch so schön wie möglich zu gestalten. Wahrscheinlich ist er sowieso so müde, dass er erst einmal ein Nickerchen halten muss. Glücklicherweise hat sich inzwischen auch der kleine Dalton beruhigt, der nun im Maxi-Cosi auf der Rückbank sitzt und fleißig an seinem Zahnring kaut. Doreen steht jetzt wie viele andere Mütter und Väter vor den Toren des Feriencamps und wartet darauf, dass Derrick angerannt kommt. Nach und nach kommen die Kinder angelaufen und steigen in die parkenden Autos. Nur von Derrick fehlt jede Spur. Der hat sich wahrscheinlich wieder verquatscht. Der kleine sympathische Junge mit den blonden Haaren und den blauen Augen wird von allen im Dorf sehr gemocht. Er ist ein wahrer Schatz und bringt die Anwohner regelmäßig mit seinen Sprüchen zum Lachen. Mal spielt er auf der Straße mit seinem Ball, mal malt er mit Kreide. Immer aber hat er ein Lächeln auf den Lippen und grüßt jeden vorbeilaufenden Spaziergänger und jeden Autofahrer mit einem liebevollen Grinsen oder einem aufgeschlossenen Winken. Nachdem der Parkplatz so gut wie leergefegt ist, macht sich Doreen auf die Suche nach ihrem Sohn und fragt letztendlich einen der Erzieher. Dieser schüttelt den Kopf. Derrick ist doch gar nicht hier gewesen. Das kann nicht sein. Wo soll er denn sein? Wo, wenn nicht in das Feriencamp, soll Derrick denn hingegangen sein? Doreen verspürt direkt Panik. Sofort ist ihr klar, dass hier etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist. Derrick hätte niemals das Camp geschwänzt oder wäre woanders hingelaufen. Zunächst irrt Doreen über das Areal des Feriencamps und fragt jeden Betreuer nach ihrem Sohn. Aber niemand hat den Vierjährigen gesehen. Angst kommt auf. Ratlosigkeit. Panik. Sie braucht Hilfe. Sie ruft Dale an, braucht nun sofort die Unterstützung ihres Mannes. Er bricht sofort die Arbeit ab und macht sich wie Doreen auf den Weg zur Polizei, um eine Vermisstenanzeige zu schalten. Viel zu oft haben die beiden in Reportagen oder Krimiserien gehört, wie wichtig es ist, dass keine Zeit vergeht, wenn ein Kind vermisst wird. Es hat sich in ihren Köpfen eingebrannt. Auch wenn sie niemals geahnt hätten, dass sie diesen Ratschlag einmal für ihr wahres eigenes Leben benötigen würden. Gleich darauf versammeln sich alle verfügbaren Polizeibeamten und Beamtinnen, Feuerwehrleute, Freunde und Verwandte der Familie und alle Anwohner von Savona, um die Ortschaft zu durchkämmen. Irgendwo muss Derrick ja stecken. Derrick! Die Rufe der Suchenden schallen durch das komplette Dorf, aber von ihm fehlt jede Spur. Die Rufe bleiben unbeantwortet. Nach jedem Ruf folgt eine entsetzliche Stille. Fast hat man das Gefühl, dass alle Umweltgeräusche verstummen. Als hätten sogar die Tiere Respekt vor einer solchen Situation. Doch um 15.45 Uhr werden die grausamsten Gedanken, die alle versucht haben, zu verdrängen, brutale Wahrheit. Polizeibeamte und Beamtinnen sehen durch einen Brombeerstrauch ein gelbes T-Shirt mit der Aufschrift »Ich bin ein kleiner Teufel«. Nachdem auch die rote Shorts sichtbar wird, besteht leider kein Zweifel mehr. Derricks lebloser Körper liegt nur knapp 300 Meter vom Haus der Robys entfernt. Er sieht aus, als hätte er sich auf dem Moosbett hinter dem Brombeerstrauch zum Schlafen hingelegt. Nach näherem Betrachten fallen gleich die brutal zugefügten Kopfverletzungen auf. Neben dem Leichnam liegen mehrere Steine in verschiedenen Größen. Für Dale und Doreen bricht eine Welt zusammen. Unverständlich ist die Nachricht über den Tod ihres geliebten Derrick. Wie kann es sein, dass er am Morgen noch lächelnd vor ihnen stand und nun nie wieder nach Hause zurückkehren wird? Wie sollen sie eine solche Nachricht verkraften? Wie sollen sie hier nicht völlig durchdrehen? Wer tut einem Vierjährigen so etwas an? Ihr Sohn hat niemals jemand etwas Böses gewollt. Wieso also ausgerechnet er? Doreen will zu ihrem Sohn und ihm beistehen. Dale sitzt abwesend in einem Sessel und versucht, die Ereignisse zu sortieren. Auch für das Ermittlerteam ist dieser Fall äußerst traumatisch. Die Art und Weise, wie Derricks Leiche positioniert ist, wirft viele Fragen auf. In Hüfthöhe des Leichnams liegt eine zerquetschte Banane. Ein Stück daneben finden die Beamten und Beamtinnen ein Getränkepulverkonzentrat, welches Derrick in seine Wunden gespritzt wurde. Die Schuhe des Vierjährigen wurden neben seinen Händen platziert. Derricks Hose und auch die Unterhose wurden heruntergezogen und wie durch Wunden offensichtlich erkennbar, wurde er mit einem Gegenstand anal penetriert. Man findet allerdings keine Spermaspuren an der Leiche und auch nicht an der Papierserviette, die man ebenfalls in unmittelbarer Nähe findet. Bei der Obduktion wird das Ausmaß der Verletzungen sichtbar. Derrick hat multiple Schädelfrakturen, zerebrale Prellungen, Quetschungen am Kopf, ausgedehnte Einrisse und Blutungen im Brustgewebe und eine Perforation in der Darmwand, zugefügt durch einen spitzen Gegenstand. Es wird davon ausgegangen, dass sein Todeskampf mindestens 6 Minuten gedauert haben muss. 6 Minuten, in denen der kleine Junge völlig hilflos um sein Leben gekämpft hat, ohne je eine wirkliche Chance gehabt zu haben. Man findet punktförmige Blutungen im Halsbereich von Derrick. Aus dem Grund geht man davon aus, dass nicht nur die brachiale Gewalt, sondern auch Ersticken Todesursache gewesen sein muss. Da die Entscheidung spontan getroffen wurde, dass Derrick an diesem Tag alleine zum Feriencamp geht und die Tatsache, dass alle sich im Umkreis befindlichen Personen ein Alibi haben, gehen die Ermittler und Ermittlerinnen davon aus, dass Derrick ein Zufallsopfer gewesen sein muss. Da das Waldgebiet, in dem die Leiche gefunden wurde, von Einwohnern im Grunde nicht zu Freizeitaktivitäten dient und auch Derrick selber noch nie dort gespielt hat, geht die Polizei außerdem davon aus, dass der Täter Derrick in den Wald gelockt haben muss. Außerdem vermuten die Beamten und Beamtinnen, dass es sich bei dem Täter um einen älteren Erwachsenen handeln muss, der mit hoher Wahrscheinlichkeit pädophil ist und trotz des fehlenden Spermas mit einem sexuellen Motiv gehandelt hat. Zudem wird er kein Bürger von Savona sein. Die bestialische Tat trifft die Gemeinschaft mit einer unfassbaren Wucht. In dem kleinen Ort, in dem sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen und jeder dem anderen vertraut, hat man mit solchen Vorkommnissen, die einem Krimi gleichen, niemals gerechnet. Die Gemeinschaft leidet still mit Dale und Doreen. Hilfe wird angeboten und Freunde sitzen manchmal einfach nur mit den beiden stumm am Esstisch, wenn Worte nicht reichen. Oder nehmen dem Elternpaar den kleinen Dalton für ein paar Stunden ab. Ihre Familie und Freunde sind der größte Halt in dieser schrecklichen Zeit. Doch es gibt auch die andere Fraktion. Die Fraktion, die glaubt, Doreen habe mindestens eine Mitschuld, da sie den erst Vierjährigen hat alleine gehen lassen. Sie bekommt anonyme Briefe, in denen man die völlig verstörte Frau bis aufs Blut beleidigt. Nicht nur den wahnsinnigen Schmerz über den Verlust ihres Kindes und die damit verbundene unendliche Trauer, sondern auch diese Anfeindungen muss die kleine Familie über sich ergehen lassen, während sich die Polizei mit Hochdruck um die Aufklärung des Verbrechens bemüht. Sie befragen an die 500 Zeugen und schauen sich auch alle registrierten Sexual- und Gewalttäter in der Nähe an. Jedoch ohne Erfolg. 5 Tage nach dem grausamen Verbrechen nehmen rund 150 Menschen in der viel zu kleinen Kirche im Ort Abschied von dem 4-jährigen Derrick Roby. Er wird in seinem Lieblingsbasketballtrikot beerdigt, auf dem geschrieben steht, gewidmet in sanfter Erinnerung an das, was seine Kindheit hätte sein sollen. Den Grabstein ziert ein Bild von Derrick, auf dem er sein breitestes Lächeln zeigt. Im Marmor der Spruch, in unserem Herzen wirst du immer jung bleiben, eingraviert. Während all das passiert, können die Großeltern des 13-jährigen Eric, ebenfalls aus Savona, ein komisches Verhalten an ihrem Enkel beobachten. Sie vermuten, dass Eric die Tat gesehen haben könnte. Da seine Tante und auch seine Mutter dieselben Erfahrungen mit Eric gemacht haben und nun mittlerweile die gesamte Familie besorgt ist, der Täter könne ihn bedrohen, versucht sie Näheres aus ihm herauszubekommen. Tammy, die Mutter von Eric, versucht durch immer wieder gestellte Fragen Antworten von ihrem Sohn zu bekommen. Sie ist sich nun völlig sicher, dass ihr Sohn mehr über das Verbrechen zu wissen scheint. Irgendwann gibt Eric erschüttert zu, sich in der Nähe des Tatortes aufgehalten zu haben, beteuert allerdings, nichts gesehen zu haben. Noch am selben Tag bringt Tammy Eric auf das Polizeirevier. Vermutlich kann der erfahrene Ermittler mehr aus dem Jugendlichen herausbekommen. Eric scheint nicht besorgt oder ängstlich zu sein. Vielmehr scheint er die Aufmerksamkeit zu genießen und hat sichtlich Spaß daran, mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten. Dabei kann man von Glück sprechen. Eric ist von nun an der wichtigste Zeuge in diesem Fall. Sollte er Angst haben oder gar bedroht werden, müssen die Ermittler und Ermittlerinnen so behutsam wie nur möglich vorgehen. Immerhin könnten seine Antworten ausschlaggebend sein, ob der Fall aufgeklärt werden kann oder eben nicht. Auch der Ermittler stellt nun Fragen. Es sind dieselben Fragen, die ihm auch schon seine Mutter gestellt hat. Erst als er merkt, dass das Gespräch fast beendet ist, gibt er zu, etwas gesehen zu haben. Er kann dann einige Merkmale des Jungen detailliert beschreiben, wie zum Beispiel die Kleidung oder den Ort, an dem Derrick gefunden wurde. Der Detective spricht Eric auf die Brotbox an, die der 4-Jährige bei sich gehabt hat. Er beantwortet die Frage mit »Ja, an die kann ich mich erinnern, geiles Teil«. Dann steht er auf und beginnt fröhlich umherzutanzen. Dann setzt er sich wieder hin und beginnt, ein genaues Gegenteil seiner vorherigen Euphorie zu zeigen. Er bekommt Panik und vermutet, dass die Beamten und Beamtinnen ihn als schuldig ansehen. Er bittet um den Abbruch des Gesprächs, was der Beamte dann auch einwilligt. Das Ermittlerteam geht davon aus, dass Eric höchst traumatisiert ist. Sie überlegen, das Verhör am nächsten Tag nicht fortzusetzen, sondern sich eine andere Strategie zu überlegen, um den Jungen nicht noch weiter zu belasten. Eric ist am nächsten Tag wieder voller Tatendrang. Vielleicht, weil er den Beamten und Beamtinnen sein neues BMX-Rad zeigen darf. Er wird gebeten, mit dem Team der Polizei jene Strecke abzufahren, die er an dem Tag des Verbrechens gefahren ist. Er soll dann versuchen, jedes noch so kleine Detail wiederzugeben, an das er sich erinnern kann. Was hat Derrick getragen? Wo hat er gestanden? Was hat Eric gesehen? Der 13-Jährige plaudert drauf los und merkt selbst nicht, wie er sich um Kopf und Kragen redet. Zwar überlassen die Ermittler und Ermittlerinnen den Jugendlichen nach der Befragung wieder in die Obhut seiner Eltern, aber sein Status ändert sich von nun an von einem immens wichtigen Zeugen zu dem Hauptverdächtigen. Die Beamten und Beamtinnen hatten Eric immer wieder Fragen gestellt. Dabei ist rausgekommen, dass er einige Details nur schildern konnte, wenn er nah an Derrick herangetreten sein musste. Aus der Position, die er beschreibt, kann er unmöglich all diese noch so kleinen Merkmale erkannt haben. Sofort spricht der leitende Ermittler mit Erics Eltern, für die die Nachricht nicht sonderlich überraschend kommt. Sie hatten mittlerweile lange Gelegenheit, die Ereignisse Revue passieren zu lassen und mittlerweile selbst das Gefühl, dass ihr Sohn etwas mit der Tat zu tun haben könnte. Eric hat immer wieder Fragen gestellt wie, was passiert mit dem Täter, wenn er geschnappt wird, was ist ein DNA-Test, was wäre, wenn der Mörder ein Kind ist oder auch, muss ein Kind denn dann auch ins Gefängnis und wenn ja, wie lange? Sie versuchen nun, Eric zur Wahrheit zu bewegen, bis dieser seiner Mutter irgendwann beim Zubettbringen gesteht, den erst 4-jährigen Derrick getötet zu haben. Ted und Tammy treffen die Worte ihres Sohnes bis ins Mark. Sie haben letztlich immer noch gehofft, dass sich ihre schlimmste Vermutung nicht bewahrheitet, dass das alles nur ein schrecklicher Albtraum ist. Doch nun gibt es Gewissheit. Letztendlich ruft Erics Großvater, der selbst mal ein Detective gewesen ist, den leitenden Ermittler an und informiert über die Aussage des Enkels. Gleich wird Eric abgeholt und auf die Polizeiwache gebracht, wo er dann 3 Stunden alle Fragen beantwortet. Eine Antwort bleibt er den Ermittlern und Ermittlerinnen schuldig. Er kann nicht benennen, warum er Derek getötet hat. Er schildert die Tat sehr genau. Er hatte bereits an dem Morgen große Lust, jemandem weh zu tun und sogar seinen Vater davon berichtet. Er erzählte ihm, er sei sehr wütend. Sein Vater gab ihm den Rat, auf ein Kissen zu schlagen, bei ihm würde die Wut dann immer nachlassen. Eric ließ seine Wut entgegengesetzt des Rates seines Vaters nicht an einem Kissen, sondern zunächst an einem Baum aus, sodass sogar seine Hand aufplatzte. Seine Wut war dann aber noch immer nicht verflogen, sodass er sich dann auf den Weg mit seinem Rat machte. Aus dem Sommercamp wurde er aufgrund von schlechten Benehmens rausgeschmissen. Auf dem Weg durch das Dorf begegnet er Derek. In dem Moment ist das grausame Schicksal des S4-Jährigen besiegelt. Eric lockt Derek in das nahegelegte Waldgebiet, sagt ihm, er kenne eine Abkürzung. Zunächst will Derek nicht mit ihm gehen. Immerhin hat seine Mutter ihm erklärt, wie gefährlich es sein kann, mit einem Fremden mitzugehen. Eric fasst ihn dann grob an und zwingt ihn mitzukommen. Derek versucht sich zwar zu wehren, aber der 13-Jährige ist ihm überlegen. Zuerst würgt er ihn. Derek macht danach aber immer noch Geräusche. Aus dem Grund besorgt sich Eric verschieden große Steine. Zuerst schlägt er mit kleineren Steinen auf die rechte Kopfseite, da allerdings die Wunden für sein Ermessen nicht groß genug sind, holt er sich einen großen Stein, den er dann erst dreimal auf den Kopf und dann zweimal auf seine Brust fallen lässt. Auch das hat den Jungen nicht getötet. So würgt er ihn so lange, bis Derek still ist. Er bespritzt die Wunden mit dem Getränkepulverkonzentrat Kolaid, dann zieht er dem Jungen die Hose und die Unterhose herunter und missbraucht ihn anal mit einem Ast. Hierbei ist Derek bereits tot. Zunächst fährt Eric weg und kommt dann 5 Minuten später zurück, aus Angst, Derek könnte doch noch am Leben sein. Nachdem er sich vergewissert hat, dass es nicht der Fall ist, fährt er noch einmal davon, um nach 30 Minuten wieder zurückzukehren. Ihm gefällt die Lage der Leiche nicht. Er will nicht, dass man Derek schnell findet und zieht die Leiche aus dem Grund hinter dem Brombeerstrauch. Auch Dereks Sachen versteckt er hinter dem Gebüsch. Dabei fällt ihm die Lunchbox auf. Er isst die Lebensmittel, die sich darin befinden, außer die Banane, die mag er nicht. Dann verlässt er den Tatort ein letztes Mal. Als er nach der Tat nach Hause kommt, kann er seinen Vater zwar nicht sagen, was passiert ist, erklärt ihm aber, dass es ihm nun besser ginge und die Wut endlich weg wäre. Ted fällt das Blut an der Kleidung seines Sohns nicht auf. Und Eric wäscht dieses erst aus, als keiner der Familie mehr im Haus ist. Schuldgefühle empfindet er nach seiner Tat keine. Ganz im Gegenteil, er fühlt sich befreit und kann in dieser Nacht ganz besonders gut schlafen. Erics Geständnis macht schnell die Runde. Nicht nur in Savona, sondern weltweit wird der tragische Fall, in dem ein Kind ein anderes auf bestialische Art umbringt, publik. Savona ist wie in Schockstarre. Zu schrecklich ist die Erkenntnis, dass der pädophile Erwachsene, auf den man so sauer war, nun ein Kind ist. Ein Kind, was in direkter Nachbarschaft zu allen lebt. Jeder kennt Eric und seine Familie. Jeder kennt den für sein Alter eher kleinen rothaarigen Jungen, der Sommersprossen in seinem Gesicht und eine Brille auf der Nase trägt und mit seinen Eltern und den 2 Schwestern ungefähr 1,5 Kilometer von den Robys entfernt wohnt. Man hat nebeneinander in der Kirche gesessen, sich im Supermarkt gegrüßt und die Kinder waren auf dieselbe Schule gegangen. Man hat mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass ein 13-jähriger Junge der Mörder sein wird. Eric muss sich vor Gericht verantworten. Sein Anwalt fordert, dass er durch Experten begutachtet wird, da sein Verhalten auf eine psychische Erkrankung hinweist. Die Staatsanwaltschaft sieht Eric als äußerst gefährlich, der bereits in einem so jungen Alter eine solche Tat begeht. Sie gehen davon aus, dass er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit rückfällig werden wird. Nun ist zu klären, ob Eric überhaupt für das Verbrechen belangt werden kann. Hierzu muss man beurteilen, ob der 13-Jährige zurechnungsfähig ist und inwieweit er Verantwortung für sein Handeln übernehmen kann. Das Gerichtsverfahren beginnt am 17. August 1994 in Bath. Eric ist mittlerweile 14 Jahre alt und wird wie üblich für Schwerverbrecher mit Handschellen in den Gerichtssaal geführt. In der Jugendhaftanstalt wurde er nur von seinen Eltern besucht und wirkt dort zunehmend zerstreut und verwirrt. Als wäre er aus einem Traum aufgewacht, mit der nun in seinem Kopf aufkeimenden Frage, warum er den kleinen Jungen getötet hat. Die Verhandlung ist hart und emotional. Immer wieder werden die Geschworenen darum gebeten, dem Alter des Angeklagten keine große Beachtung zu schenken, was bei dem Aussehen des völlig eingeschüchterten Jugendlichen schwerfällt. Immer wieder kommt die Kaltblütigkeit, mit der Eric den Mord begangen hat, zur Sprache. Allerdings wird auch recht schnell klar, dass er bereits im Kindesalter stark verhaltensauffällig war. Er zeigt schon im niedrigen Alter Aggressionen, meist gegen sich selbst. Er verbringt viel Zeit bei seinen Großeltern, Freunde hat er keine, wird sogar ausgegrenzt und gemobbt. Es gibt Spannungen mit seinen Eltern, die ihn meist sich selbst überlassen. Diese Diskriminierung und Zurückweisung anderer Menschen trotzt Eric mit aggressivem Verhalten irgendwann nicht nur sich selbst gegenüber, sondern nun auch gegen Tiere. Er ertränkt Vögel, schießt Hunde mit einer Luftpistole ab und erwürgt die Nachbarskatze. Einschreiten tut niemand und so macht Eric ungehindert weiter, bis seine Wut ins Unermessliche wächst. Ein wichtiger Zeuge in diesem Fall ist Dr. Stephen Ehrman. Er ist Kinderpsychiater und hat sich eingehend mit Erics Verhaltensweisen auseinandergesetzt und ihm eine Störung mit intermittierenden Reizbarkeit diagnostiziert. Bei dieser Erkrankung handelt der Erkrankte nach Impulsen und kann diesen nicht widerstehen. Geben Sie sich der Versuchung hin, erfolgt daraufhin eine deutliche Erleichterung und Entspannung. Eric erklärt selbst, dass er sich wie ein Rohr gefühlt habe, welches unter Druck stand und dessen beiden Enden verstopft sind. Irgendwann habe es Boom gemacht. Er konnte nicht aufhören, hatte das Gefühl, immer weiter würgen zu müssen. Als Derek tot gewesen ist, ging es ihm besser. Die Anspannung sei vorbei gewesen. Im Nachhinein wollte er Derek nicht töten. Die Staatsanwaltschaft versucht dagegen zu halten. Sie sagen, dass der Mord kaltblütig geschehen ist und in diesem Maße nicht mit der vorangegangenen Erklärung der Verteidigung in Einklang zu bringen ist. Sie gehen davon aus, dass Eric immer weiter gemordet hätte, wenn man ihn nicht rechtzeitig festgenommen hätte. Sie meinen, dass so kein psychisch Kranker agieren würde, der eine Tat aus dem Affekt heraus begeht. Die Geschworenen erklären Eric am 7. November 1994, also knapp 3 Monate nach Verhandlungsbeginn, nach 11-stündiger Beratung für schuldig. So muss er für mindestens 9 Jahre in Haft. Danach wird entschieden, ob er auf Bewährung entlassen oder weiterhin im Gefängnis verweilen muss. Eric nimmt die Verurteilung so hin. Doreen und Dale Roby sind erleichtert über das Urteil, auch wenn es ihren Sohn nicht zurückbringt. Das erste Mal über eine Bewährung wird 2004 gesprochen. Erics Eltern haben dem Gericht hierzu Material zukommen lassen und gefordert, dass ihr Sohn weiterhin in Haft bleiben sollte. Auch der Richter empfindet ihn weiterhin als Bedrohung und lehnt die Bewährung ab. Eric entschuldigt sich für sein Handeln, sagt, wenn er könnte, würde er mit Derek tauschen und die Schmerzen auf sich nehmen. Auch gibt er das erste Mal ein Statement über den Grund des Verbrechens an. Durch die Abgrenzung und Diskriminierung wollte er jemand anderem Schmerzen zufügen. Es sollte endlich jemand anderen treffen, außer ihn. Derek sei dabei ein Zufallsopfer gewesen. Er selbst hatte Eric nie etwas getan. Er habe sich nicht mehr kontrollieren können. Alle 2 Jahre wird sein Fall von einem Bewährungsausschuss geprüft, bisher allerdings ohne Erfolg. Nach der Tat an ihrem Sohn ist Doreen so verzweifelt gewesen, dass sie den Plan hat, sich das Leben zu nehmen. Sie hat bereits alles vorbereitet, um ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. Sie will sich das Leben mit einer Überdosis an Tabletten nehmen, liegt bereits auf dem Bett, als ihr kleiner Sohn Dalton ins Schlafzimmer kommt. Sie ansieht und lächelt. Nur deswegen entscheidet sie sich, weiterzuleben. Für sie ist es am schwierigsten, wenn sie gefragt wird, wie viele Kinder sie hat. Sie antwortet dann immer, ich habe einen Jungen hier zu Hause und einen Jungen, der im Himmel auf mich wartet.
Oh Mann, da hast du uns aber echt wieder schwere Kost mitgebracht.
Sehr harter Tobak, ja. Mhm.
Ich war auch echt überrascht. Also ich bin auch davon ausgegangen, dass es ein Erwachsener war. Und habe jetzt gedacht, okay, jetzt finden die irgendjemanden, vielleicht sogar doch jemanden aus dem Dorf, aber von dem es halt keiner erwartet hat. Jetzt stimmt das auch noch, aber es ist ein Kind. Und ich kann gar nicht sagen, wie schockiert ich bin über diese Kaltblütigkeit, dieses Abgeklärte, dass er gesagt hat, er hat in der Nacht danach noch nie so gut geschlafen. Und
ja, es ist ganz schlimm. Dass, das Problem ist, dass das halt seine psychische Erkrankung ist. Also das ist quasi wie so ein Pulverfass, auf dem man sitzt. Die bekommen eine richtig krasse Wut und dann sind die so wütend und die müssen das, also die können dann, die handeln nur noch nach Impulsen und die können dem auch nicht widerstehen. Das ist also, und dann sind die so in Rage und wenn die dann die Wut loswerden können, wie auch immer, dann ist das wie so ein orgasmusartiger Zustand, in dem die sich dann befinden. Nämlich die ganze Anspannung geht halt ab von denen und
man muss sich das wahrscheinlich so vorstellen, dass der halt über Jahre hinweg diese Anspannung hatte. Ja, und deswegen konnte der in dieser Nacht dann halt besonders gut schlafen, weil diese Anspannung halt weg war.
Weil er endlich ein Ventil gefunden hat.
Richtig, ja. Aber es ist so kaltblütig, mhm. Also es ist wirklich...
Und so schlimm, und ich fand es so schlimm, dass die Eltern noch von den Leuten im Dorf angefeindet wurden, beziehungsweise die Mutter vor allem, ja. Dass ihr noch Schuldgefühle eingeredet wurden, weil sie das Kind hat alleine gehen lassen.
Ja.
Also ich finde das unter aller Sau wirklich, dass man eine Familie, die schon so gebeutelt ist und die das Wichtigste in ihrem Leben verloren hat, dann auch noch angeht. Aber das ist ja leider selbst heutzutage so typisch, dass dann genau da auch noch irgendwie die Schuld gesucht wird und sich irgendwelche Leute einmischen, die eigentlich gar nichts mit der ganzen Sache zu tun haben und meinen, sie müssten da ihren Senf noch dazugeben.
Das fand ich auch sehr, sehr schlimm. Vor allen Dingen wissen die gar nicht, was die damit anrichten. Ich meine, die Frau, die wollte sich das Leben nehmen. Also
eben, und dann wäre vielleicht der andere, der Bruder, auch noch ein Halbwaise geworden. Ne?
Ja.
Also... Unglaublich.
Also es gab mit Sicherheit, also das hatten die auch so geschildert, es gab viele, die sich halt, die dann halt wirklich mit so still getrauert haben und denen unheimlich viel Halt gegeben haben. Aber wie gesagt, dann gab es halt auch noch diese andere Fraktion, ne? die sich dann dagegen gestellt haben. Und also
das hat ja wahrscheinlich auch die ganze Stadt da gebeutelt und zerteilt im Grunde. Ne? Die haben ja sonst immer zusammengehalten und dann auch.
Wobei ich glaube, dass die Mehrheit schon eher auf deren Seite
war. Ne? Was ja auch völlig normal ist eigentlich. Also was ich gut finde, also so schlimm das klingt, dass er, also 6 Minuten, klar, sind super lang, aber dass er da auch diese anale Vergewaltigung hat, dass er das alles nicht mehr miterlebt hat.
Genau dasselbe habe ich auch gedacht. Also deswegen habe ich das auch nochmal mit reingebracht, weil ich glaube, dass das wäre jetzt
so
noch,
schlimm das klingt, aber
ja.
Da kann man ja einfach nur hoffen, dass er so wenig wie möglich überhaupt Schmerzen gehabt hat.
Eric hat sich übrigens ganz gut gemacht im Gefängnis. Der ist ja jetzt mittlerweile auch, also der ist ja mit 14 ins Gefängnis gekommen und das war letzte Mal
1994, oder?
Richtig, genau.
Ja, okay.
Und also beziehungsweise mit 13 ist er ja schon in U-Haft, in Jugendhaft gekommen. Alle 2 Jahre wird ja neu verhandelt über den Fall. Zuletzt war das 2018, also müsste jetzt eigentlich sogar fast, vielleicht Corona-bedingt, weil ich konnte jetzt zu 2020 noch nichts finden.
Mhm.
Der hat eine Sprache gelernt im Gefängnis, ist nicht mehr aggressiv, also der hat seine Aggression relativ gut unter Kontrolle, sagt auch, dass er nicht mehr gefährlich ist. Ich weiß halt auch nicht, wie die Prognose bei dieser Erkrankung ist.
Ja, das wollte ich dich noch fragen. Ja. Ist sowas behandelbar? Weißt du das?
Ja, das ist halt nicht ganz klar, ne? Also das ist halt unterschiedlich, je nachdem, wie
stark ausgeprägt
ist. Ja, wahrscheinlich deswegen. Also davon gehe ich aus. Ja, und auch wie der Erkrankte halt darauf anspricht, ne?
Und du kannst halt auch nicht in seinen Kopf reingucken.
Richtig.
Er kann ja halt sagen, ich bin nicht mehr aggressiv. Aber andererseits denke ich auch, der hat jetzt so viel Zeit da verbracht.
Mm.
Wie willst du den denn jetzt wieder
eingliedern?
Ja.
Ja. Der ist also ja jetzt schon Mitte 30.
Resozialisieren, und der hat komplett, ich weiß ja nicht, inwieweit der da jetzt eine Schulausbildung noch gemacht hat und abgeschlossen hat und sowas alles. Ne? Und wohin? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die im Dorf wieder willkommen heißen.
Zumal die Eltern ja auch. Und das fand ich irgendwie auch sehr, sehr erschreckend. Also ich meine, auf der einen Seite, gut, wenn sie es halt so gut beurteilen können oder sowas. Die haben ja bei der ersten Bewährungsanfrage dem Gericht Materialien zugesandt und halt selber gesagt, dass ihr Sohn nicht aus dem Gefängnis kommt.
Das wollte ich dich noch fragen, ob ich das eben richtig verstanden habe.
Ja, das hast du richtig verstanden.
Ich gedacht habe, was die Eltern haben. Also die Eltern von Eric haben dem Gericht gesagt, unser Sohn soll nicht, soll keine Bewährung bekommen, sondern
er ist gefährlich.
Wow.
Ja. Ja, und auch wie schlimm, der quält da die Tiere und keiner schreitet ein. Ne? Keiner hat dazu was gesagt, der hat ungehindert weitergemacht.
Vor allem, das sieht man auch sehr häufig, ne? Das ist auch etwas, was sehr häufig bei Mördern oder
Serientätern auch ganz oft. Ne?
Genau.
Dieses erst an Tieren ausprobieren und dann, ja. Ja, stimmt.
Welche Quelle hast du gehabt hier für den Fall?
Ich habe tatsächlich ein Buch von einer lieben Hörerin mir geschnappt. Und zwar Wenn Kinder töten von Stefan Harbord. Der ist,
Das ist von unserer Amazon-Wunschliste gewesen.
Richtig, genau. Mhm. Und das Stefan Harbord ist ja der bekannteste Serienmordexperte. Und sehr, sehr interessantes Buch, kann ich euch nur empfehlen. Sind 7 Fälle drin. Genau, und einer davon war halt dieser Fall. Ja, und dann halt noch so ein bisschen im Internet recherchiert. Ne? Mhm. Also,
ja, auch zu dem, was jetzt aktuell noch ist und so.
Genau, ja.
Ich habe tatsächlich das Bild von Eric habe ich irgendwo schon mal gesehen. Also ich habe ihn mir eben mal angeguckt. Und das habe ich tatsächlich schon mal irgendwo gesehen, aber ich habe mich nicht mit dem Fall auseinandergesetzt. Mhm. Aber ich wusste, dass er ein Kind ist, was ein anderes Kind ermordet hat. Ja. Aber das ist mir jetzt nicht klar gewesen, als du den Fall vorgestellt hast. Horror.
Ist es wirklich Horror? Ja. Zumal ich glaube, es ist einfacher, auf einen Erwachsenen sehr sauer zu sein, als auf ein Kind. Und da, also ich stelle mir das auch super schrecklich vor.
Ja, das war doch auch für die Geschworenen hier so schwer.
Ja.
Ich fand das auch noch so krass, dass der Richter halt gesagt hat, ja, bitte berücksichtigen Sie das nicht. Aber da sitzt dann ja einfach ein Kind vor dir.
Und der war in dieser Untersuchungsjugendhaft-Anstalt, hat man ja gemerkt, dass er langsam klarer mit seinen Gedanken wird, dass er dadurch sehr verwirrt wurde und dass er halt dann sich immer wieder die Frage gestellt hat, warum hat er das getan? Also, dass er quasi realisiert hat, was hat er denn da überhaupt getan? Und ich stelle mir das schon auch, ich musste mir das auch so vorstellen, wie ich hatte ja den Fall gemacht von James Bulger. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, also die uns auf jeden Fall schon von der ersten Sekunde anhören, die kennen das auf jeden Fall, den Fall. Das war der kleine 2-jährige Junge, der von den 2 anderen Kindern
wurde ja nicht mit so Eisenstangen getötet.
Ganz
ja.
schrecklich.
Ja.
Und
ich erinnere mich.
Auf die Gleise gelegt. Und
Aus dem Einkaufszentrum.
Da ja, von seiner Mama entführt, genau. Und da war das auch so, dass die Kinder so klein waren, die dann auf dieser Anklagebank saßen, dass die eine Sitzerhöhung bekommen mussten, um halt überhaupt da drüber zu gucken. Und ich denke mir, dass das halt ein super surreales Bild ist, wenn du da sitzt und du musst jemanden verurteilen, der noch kaum über dieses Pult gucken kann. Also da stelle ich mir ganz komisch vor. Also ich denke natürlich Eric, wobei er auch ein bisschen kleiner war für sein Alter, dass er natürlich schon ein bisschen größer war, aber
dieses Bild trotzdem aus
richtig,
wie ein Kind.
Und er wird dann halt auch wie ein Schwerverbrecher da mit den Handschellen reingeführt und sowas. Also es ist schon, also ich glaube, das ist auch für alle Beteiligten einfach eine super traumatisierende Situation. Ja. Auch für die Richter, die ein Kind dann auch verurteilen müssen und sowas. Ich meine, mal davon ab, dass er halt eine wirklich schlimme Tat begangen hat, das darf man natürlich auch nicht vergessen und er muss dafür auch bestraft werden. Aber ich glaube trotzdem, also ich möchte in dieser Situation nicht stecken, darüber zu urteilen.
Nee, ich auch nicht. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass hier in Deutschland ein anderes Urteil gefällt worden wäre.
Das kann sein, ja.
Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass in Deutschland wirklich er so lange weggesperrt worden wäre.
Ja, schauen wir uns jetzt nochmal den Fall von James Bulger an. Mhm. Da sind die beiden Täter ja in so Jugendanstalten gekommen.
Ja.
Das ist aber also nicht zu vergleichen mit Gefängnis, sondern eher wie so ein Internat, bei dem die halt nur nicht raus dürfen. Aber die haben da halt schon relativ viele Freiheiten, können sich eigentlich relativ frei darin bewegen, kriegen da auch eine Schulausbildung und.
Die waren aber noch ein bisschen jünger, ne?
Ja, die waren noch ein bisschen.
Waren die nicht irgendwie was, 10 oder 11?
Ja,
okay, aber ich meine, gut, so oder so, es sind ja alles Kinder.
Kinder, genau, richtig. Also mit 13 oder 14,
Ja, bist du vielleicht heranwachsender Jugendlicher, aber trotzdem. Also ich finde, das ist keine Rechtfertigung dafür. Ich finde das schon hart. Also nicht, dass ich jetzt sagen möchte, man sollte ihn jetzt auf jeden Fall rauslassen, aber ich finde es hart, das jetzt so zu hören. Und irgendwie habe ich das Gefühl, er ist in der Zeit wirklich komplett abgeschirmt gewesen, wirklich eher wie ein Erwachsener behandelt worden. Und er kann das nie mehr aufholen. Also die Jahre sind jetzt weg.
Ja.
Na, und bei, ich meine, bei den Tätern von dem James Burger, die einer ist, meine ich, auf jeden Fall, meine, er ist unter einer anderen Identität, hat er ein normales Leben, in Anführungszeichen, führt er jetzt.
Genau, und der andere, der hatte, ist nochmal rückfällig geworden. Richtig, also hatte Kinderpornografie auf dem PC und sowas. Ja. Ja, man kann es natürlich nicht sagen, aber ich finde, er muss halt auf jeden Fall professionell beurteilt werden. Mhm. Also da muss ein Experte hin, der sich
vor allem mit dieser speziellen Erkrankung auskennt.
Ja, weil eine Psychologin, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob es eine Psychologin oder ein Psychologe war, der sich halt dann auch nachher noch mit ihm auseinandergesetzt hat, denkt, dass er nicht mehr gefährlich ist. Also dass er da seine Aggression relativ gut unter Kontrolle hat. Aber ich frage mich auch immer, wenn du dann so nach, ich meine, der ist Mitte 30, der Mann jetzt. Mhm. Der ist mit 13 im Prinzip ist er in Haft gekommen. Der weiß ja überhaupt nicht mehr, wie das hier draußen funktioniert.
Nee,
der
und
ist ja
überleg super, mal, was sich in der Zeit auch alles geändert hat.
Ja.
Na, also in den hier 94, ja.
Alles. Internet.
Ich wollte gerade sagen, ja. Also
Handys.
Social Media.
Ja.
Alles hat sich geändert in der Zwischenzeit. Ist alles viel schneller geworden, viel technischer. Und ja, es wäre ein absoluter Kulturschock wahrscheinlich.
Was ich jetzt auch noch ganz schlimm finde, wie die Beamten und Beamtinnen sich gefühlt haben müssen. So, die sind ja die ganze Zeit davon ausgegangen, dass das halt einfach nur so ein richtig wichtiger Zeuge ist. Und als dann klar wurde, als er sich da um Kopf und Kragen geredet hat und quasi aufgefallen ist, okay, seine Geschichte kann so nicht stimmen, der kann aus dieser Position nicht die Sachen gesehen haben, die der gesehen hat. Ich stell mir das so gruselig vor.
Ja, wenn dir nach und nach klar wird,
dein Zeuge ist der Hauptverdächtige oder ist der Täter sogar.
Das Kind, was wir jetzt hier gerade, was so schwerst traumatisiert ist, wo wir irgendwie die wichtigsten Informationen rauslocken wollten. Ist einfach der Täter.
Ja. Schrecklich. Es ist wirklich schrecklich. Also, ja, also das ist auch so ein Fall, der mich sehr, sehr sprachlos gemacht hat und der sehr schwierig war zu recherchieren. Also das habe ich ja auch nicht so oft, weil ich sag mal, wir setzen uns ja bewusst auch mit so einem Thema auseinander. Also True Crime ist für uns ja jetzt, also es sind ja alles schlimme Fälle. Man weiß, dass da was Schlimmes passiert, weil sonst wäre es kein True Crime. Aber das war auch wieder ein Fall, der da schon sehr
an die Psyche oft ist. Ja, kann ich total verstehen. Ja. Ich habe ganz, ganz oft die meisten Probleme wirklich, wenn dann die Täterkinder sind.
Oder wenn Kinder involviert sind. Ne?
Ja. Ja, dann sollten wir jetzt vielleicht noch zu etwas Schönerem kommen, was uns wieder ein bisschen aufheitert.
Ja.
Für all diejenigen, die jetzt abschalten und nicht mehr weiter zuhören, verabschieden wir uns gerne. Danke, dass ihr
ich, würde mich gerne noch bedanken, denn also ohne die Zusendung von den Büchern von euch hätte ich den Fall auf jeden Fall so nicht vorbereiten können und da wollte ich mich auf jeden Fall nochmal bedanken. Also ich denke mal im Namen von uns beiden auch.
Absolut.
Und wir packen euch auf jeden Fall diese Wunschliste auch nochmal in die Beschreibung, in die Fallbeschreibung. Und
so ist auf jeden Fall immer neuer Stoff gesichert.
Richtig, richtig.
Ja, dann kommen wir jetzt zu etwas Schönem. Und für all diejenigen, die jetzt abschalten, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Und dann komme ich jetzt zur Entweder-Oder-Frage. Lisa, Logik oder Bauchgefühl?
Also um es direkt mal vorwegzunehmen. Logisch denken ist jetzt nicht so mein. Also ich bin absoluter Bauch- bzw. Herzensmensch. Also ich entscheide, also logisch entscheide ich gar nichts, weil ich kann einfach auch nicht logisch denken. Also ich hoffe, ihr hört hier nicht die ganze Zeit irgendwelche Geräusche. Meine Nachbarn sind heute irgendwie alle sehr, sehr laut.
Sehr aktiv.
Ja, sehr aktiv.
Es ist schon recht spät und hier geht noch die Post ab.
Richtig. Also jetzt nichts Corona-unkonformes, aber man hört Kindergetrampel.
Na, das weiß ich aber nicht so
genau. Ah, ja, okay. Nee, also Logik ist auf jeden Fall nicht Meins? Also auch Mathe und alles, was ich mir logisch erklären muss, kann ich nicht. Deswegen höre ich dann doch lieber auf meinen Bauch. Wobei, also ich finde immer, man entscheidet ja irgendwie sehr viel nach dem Bauch, auch wenn das Bauchgefühl, es hat ja immer, es sagt ja einem eigentlich immer schon die Wahrheit, aber manchmal möchte man da nicht so ganz drauf hören, sondern ja, versucht das dann so abzutun. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, sagt der Bauch einem schon irgendwie immer die Wahrheit. Wenn man bei irgendwas ein komisches Gefühl hat, dann bewahrheitet sich das. Wenn man bei irgendwas ein richtig gutes Gefühl hat, dann bewahrheitet sich das meistens dann nicht. Nein, aber nee, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Bauch- bzw. Herzentscheidungen.
Mhm.
Und du?
Ich bin jetzt auch nicht besonders gut in Mathe. Aber trotzdem bin ich oftmals vielleicht so, ja, diese Vernunftstimme ist manchmal noch da. Also ich, wir müssen lachen, weil...
Die sich bei mir eigentlich immer, die verabschiedet sich bei mir immer. So.
Lisa ist allgemein so jemand, der ist sehr schnell...
Beeinflussbar vielleicht
so ein bisschen. Und du wirst schnell ja, so Feuer und Flamme für irgendwas. Ja. Also dann schaltet alles andere ab und dann, also Lisa würde sich super schnell irgendwie ein Lama und eine Waschmaschine andrehen lassen. Und ich bin dann zum Glück in dem Fall diejenige, die sagt, Moment, also ja, so schnell geht es jetzt hier aber nicht. Und wie sieht das ja eigentlich aus mit irgendwelchen versteckten Kosten? Und also dann kommt immer so meine Vernunftstimme durch.
Da kommt Marie mit den, packt mich an den Patschehändchen und zieht mich schnell davon weg.
Halte ich Lisa einfach den Mund zu. Ja. Aber bei so ganz einschneidenden Sachen höre ich auf jeden Fall auch auf mein Bauchgefühl. Also ich würde sagen, ja, ich bin nicht nur rational denkend. Also ich habe schon das ja, Bedürfnis, bei wirklich wichtigen Dingen darauf zu hören, fühlt es sich gut an, fühlt es sich richtig an. Und wenn ich da schon Zweifel habe, dann versuche ich mir das vielleicht mit Logik zu erklären und versuche dann Gründe zu finden, warum das sein kann. Und grundsätzlich höre ich aber dann auch auf mein Bauchgefühl.
Mhm. Hm. Ja.
Ja.
Sieht wieder nicht so gut.
Komm, wir ergänzen uns wunderbar, Lisa. So musst du das sehen.
Ich hab Glück. Also auch was Podcast-Sachen angeht, hätte ich vielleicht in manchen Situationen anders reagiert, wenn ich so, ich sag mal so, Schlagwörter gehört habe. Ja, das passiert bei mir schnell. Also ich bin auf jeden Fall der, der dem Helmut auf der Strandpromenade alle Brillen abkauft.
Wegen lebenslange Garantie.
Genau. Da sagt mein Kopf, das ist eine gute Idee.
Das
Lisa, kauf
hier.
Mal.
So günstig kommen wir da nicht mehr dran.
Ja.
An die Ray-Berry-Sonnenbrille.
Ich bin aber, ich reagiere, also ich handle auch immer sehr impulsiv. Also jeder, der, also wenn man zum Beispiel eine große Anschaffung machen möchte, ja, dann jeder guckt ja dann erstmal vergleicht und sowas. Und ich bin so, oh, ich will jetzt irgendwas, also kaufe ich das jetzt. Dann will ich es auch sofort. Dann kann ich mich auch nicht gedulden. Also zum Beispiel habe ich meinen Fernseher am Black Friday gekauft und in allen umliegenden Mediamärkten gab es den nicht mehr. Also bin ich dann kurzerhand erstmal nach Dortmund gefahren.
Und mit den ganzen Spritkosten war der am Ende wahrscheinlich teurer
als wenn die... Also ich habe da schon ein sehr gutes Schnäppchen gemacht, aber ja, ich wollte den dann an diesem Tag noch haben. Ja.
Okay, verstehe.
Ja.
Naja. Nee, das kann ich besser, da kann ich mich ein bisschen besser zügeln, was das angeht. Ich bin aber auch so ein Schnäppchenjäger und ich ärgere mich tierisch. Also ich könnte mir selber in den Arsch beißen, wenn ich dann hinterher irgendwie was finde, wo das dann günstiger geworden ist. Ne? Ah, ganz schlimm. Ja.
Ja, ich gucke danach dann gar nicht mehr. Naja. Okay, Marie, dann stelle ich dir jetzt eine Frage. Und zwar, wer würde denn eher mit Haien schwimmen gehen?
Ich glaube, ich würde das eher machen. Also, bei dir würde ich denken, auf gar keinen Fall. Ich bin auch schissig, Aber ich glaube, ich würde es noch eher machen. Also gut, sagen wir mal so, wenn es jetzt diese Katzen, ich glaube, war das Katzenhaie, die nicht gefährlich sind? Es gibt auf jeden Fall eine Haiart, die irgendwo in so seichtem Gewässer schwimmt.
Da würde ich das auch machen.
Und die sind wirklich gar nicht gefährlich. Die greifen auch keine Menschen an. Da würde ich es mich auf jeden Fall trauen. Also in so einen Käfig reinsteigen, wo die dann irgendwie so Haie mit irgendwas anlocken, muss ich jetzt nicht haben. Nee, das wäre jetzt nichts für mich, aber ich würde so vielleicht in so leicht seichtem Gewässer, wo ganz freundliche Haie sind.
Haie, die einen nett grüßen.
Genau. Die einem High-Five geben.
Genau. Okay.
Komm, den habe ich nicht mal geübt, den kam gerade wirklich spontan.
Ich bin richtig stolz auf dich. Vielleicht sollten wir doch besser einen Comedy-Podcast machen. Tatsächlich habe ich auch so ein bisschen Angst vor so offenen Gewässern. Also ich muss jetzt nicht unbedingt irgendwo mitten auf dem Meer. Ich finde das irgendwie gruselig. Wenn ich mir so vorstelle, ich glaube, mittlerweile sind ja 5% des kompletten Ozeans erforscht. 5%.
Mhm.
Es sind 95% nicht erforscht. Wir wissen nicht,
Lisa,
was da so
lebt. Möchtest du das nicht übernehmen?
Nee. Also bei aller Liebe. Und die Vorstellung dann da. Nee, wir alle kennen ja den Film wahrscheinlich Open Water, wo die Leute da im Meer vergessen werden. Und ich, also, wenn ich jetzt so auf, wenn ich mein Leben von außerhalb betrachte, dann wäre das so absolut das, was mir passieren würde.
Was
dass ich so auftauche.
Ich
tauche, mein Bauchgefühl sagt mir, ich tauche auf und das Motorboot ist weg.
Ich hatte tatsächlich mal eine Situation, wo ich das Boot nicht mehr gefunden habe. Das Problem war aber, das war in Ägypten und ich bin geschnorchelt. Und es war so interessant, also ich habe einfach drauf losgelegt.
Und da hat nichts
mehr
hochgeguckt, da war es dunkel.
Fische. Und dann, ja, ganz so extrem war es nicht, aber wir waren halt am Anfang alleine mit unserem Boot da und dann bin ich irgendwann wieder aufgetaucht vom Schnorcheln und habe mich umgedreht und dann waren einfach 5 Boote. Und ich wusste nicht mehr, welches meins ist.
Horror.
Ja, aber ich konnte das dann am Ende ausmachen, weil die Leute dann auch nach mir gerufen haben. Ja, und dann wusste ich, welches es war. Von daher.
Oh Gott, wie schrecklich. Das ist ja eine schreckliche
also
Geschichte.
Also für einen Moment war ich auch ein bisschen, also ich bin jetzt nicht komplett in Panik ausgebrochen, aber ich dachte schon so, scheiße, jetzt hast du dich ja aber ein bisschen ins Abseits geschnorchelt. Also, ne, da habe ich nicht drüber nachgedacht.
Du bist so weit rausgeschnorchelt.
Ja, ich war voll in meinem Element. Ja, und dann hatte ich den Salat. Nee, aber also ich weiß gar nicht. Da bin ich ja auch einfach darauf vom Boot runtergesprungen und habe das gemacht. Von daher,
ich hätte schon, glaube ich, Panik, ins Meer zu springen. So weit weg vom Land. Das wäre für mich schon, das ist schon so eine... Oh. Ich weiß nicht, ob das auch mit der Höhenangst zu tun hat.
Wo habe ich auch. Also
okay,
Höhenangst.
Nee.
Ich hatte schon überlegt, wir suchen ja vorher dann immer, wer würde eher oder entweder oder Fragen raus. Und eine Frage war, wer würde eher vom 10-Meter-Turm springen?
Das mache ich tatsächlich.
Ich
Man
nicht.
Glaubt es nicht, aber
ich
das mache ich.
Echt?
Ja. Aber ich bin so eine Wasserratte, schon früher immer gewesen.
Okay.
Und da hatte ich, also ich habe oben weiche Knie und ich habe auch Angst. Aber dann denke ich mir so, Augen zu und durch. Und dann springe ich einfach.
Auf gar keinen Fall. Nee, keine 10 Pferde kriegen mich darunter. Also das Höchste, wo ich runtergesprungen bin, war 3 Meter. Und das bin ich nur einmal. Und das war im Schulunterricht, im Schwimmunterricht in der 5. Klasse.
Okay.
Seitdem bin ich nicht mehr von sowas hoch und runtergesprungen.
Aber ich sage ja auch immer, also wenn man mir zum Geburtstag einen Fallschirmsprung schenken würde, da kann man mir lieber ein kleines Häufchen Scheiße einpacken. Da würde ich mich deutlich mehr drüber freuen. Als
bringst
über so,
mich da
also,
ganz verrückte Ideen.
Wer macht das denn? Wie so eine Toilettenspülung da einfach rauszuspringen?
Aber ich würde, glaube ich, noch eher so einen Tandem-Fallschirmsprung machen als einen Bungee-Jumping-Sprung.
Das ist ja auch... Wer macht denn sowas freiwillig? Und dann, ich verstehe auch nicht, also das ist ja schon, dass ich so denke, wer macht sowas? Aber wer macht denn sowas auch noch irgendwo in Thailand auf irgendeiner Brücke mit wahrscheinlich so einem Bungee-Ding, wo gar keine Norm, sowas würde ich nur in Deutschland machen.
Nee, würde ich noch nicht mal da machen.
Also, ich würde
auch
nicht
so Schiss, dass bei diesem ersten... Federn mir das Seil um den Hals fliegt. Da habe ich schon mal so ein Horrorvideo von gesehen. Also ganz ehrlich, bei Bungee-Jumping wäre ich raus. Allein mit dem Kopf über? Nee.
Ciao. Also nee. Das wäre für mich auch absolut...
Das und ist nichts.
Und in diese komische Kugel würde ich auch nicht
auch gehen. Nicht. Und die habe ich nämlich gesehen. Also mein Cousin, als kurze Erklärung, mein Cousin, der wohnt ja in Wien.
Mhm.
Und da gibt es ja den Praterstern. Das ist so ein, ja, wie so ein Kirmes, wie so, ein Ach so, Kirmes okay. wie so eine Kirmes, die immer ist. Also,
Kirmes, wir kommen ja hier vom Kirmes, Rheinland.
Wir sind hier aus dem Rheinland, genau. Kirmes,
Kirmes-Szenen.
Ja. So. Und da gibt es diese Kugeln und dann stehst du halt unten und das wird halt aufgenommen. Und du kannst es halt sehen. Und wir haben tatsächlich gesehen, wie da jemand ohnmächtig geworden ist. Diese Kugel ist hoch und dieser Typ ist immer wieder ohnmächtig geworden. Und wenn er aufgewacht ist, ist er wieder ohnmächtig geworden. Also so wie du das aus Videos kennst, ist das wirklich passiert. Der ist immer wieder ohnmächtig geworden. Und es war nachher so krass, dass sich nicht nur der Typ das Video gekauft hat, sondern total viele Leute, die da standen, weil das so lustig anzusehen war. Und ich habe mir nur gesagt, also im Leben,
zu Daten,
also glaubst du mir, ich würde sterben.
Ja.
Vor allen Dingen hatte dieser Typ dann, also ganz kurz bevor die, also der betätigt ja, du wirst ja mit so einem Magneten angezogen und dann kurz bevor der den Schalter betätigt hat und diese Kugel losgeprescht ist, hat er irgendwie sowas gesagt wie, hä, ist da eine Schraube locker? Und zack sind die los, ne? Ich wäre gestorben. Also ich hätte mir da oben in die Hose gemacht.
Ja, ich,
und nicht
mich
nur
ist das auch. Aber heute auch mit den Fäkalien.
Hä? Achso, ja, mit dem kleinen
Päckchen Scheiße. Ja, insgesamt können wir uns darauf einigen, kein Bungee-Jumping, kein in der Kugel nach oben schießen, keine Ahnung, und auch kein Fallschirmsprung. Bei sowas sind wir raus.
Raus, weg, tschüss. Kann okay. man mit jemand anderem machen. Wenn ich mal einen Freund haben werde, der so etwas mag, der kann das dann mit irgendeinem Kumpel machen, mit mir auf jeden Fall nicht. Da gibt es auch, um jetzt nochmal kurz, da gibt es auch dieses, oh Gott, da kriege ich ja jetzt schon wieder, ich kriege Herzflattern. Mein Herz stolpert richtig, wenn ich daran denke. Wir waren ja da und da gibt es ein Kettenkarussell, genau.
Mhm.
Und dieses Kettenkarussell geht, ich weiß nicht, wie hoch das nach oben geht.
Ach, sowas kenne ich, ja.
Ey, also, und dann haben die gesagt, also mein Cousin und meine Freundin, die mit mir da war, die meinten dann so, boah, das würden wir voll gerne mal machen. Und ich so, ja, macht ruhig, ich gehe da nicht mit hoch. Ich wäre gestorben. Die Videos, die da oben gemacht haben, ich war da, allein das hat mir schon den Nerv geraubt.
Ich krieg jetzt auch schon
hier Gänsehaut. Ja, ich krieg Panik.
Ich hab, da, wenn ich dann noch da, nur, weil du bist ja auch nicht wirklich gesichert.
Also nein, so du sitzt da.
Ey,
das stell mal so vor, du fliegst. Oh Gott, das ist so eine Vorstellung. Also ich finde diese Vorstellung allein schon furchtbar. Das macht mir Panik. Nur darüber zu reden, macht mir Panik.
Nee, also bei sowas bin ich auch raus.
Nee, also
ich gehe schon auf Achterbahnen.
Ich auch.
Im
da habe ich auch kein
hier
Problem.
Die Black Mamba ja, mit ja. Looping und keine
genau.
Ahnung was.
Macht mir auch gar nichts aus.
Das ist alles in Ordnung.
Mach ich sogar sowas, total gerne.
Ja.
Ja.
Ja, nach dem ganzen Gequatsche jetzt wollen wir uns noch bedanken bei euch nochmal. Und zwar haben wir ganz viele liebe Kaffees ausgegeben bekommen.
Mhm.
Vielen Dank dafür.
Danke, danke.
Das bringt uns so, so viel und hilft uns dabei, uns zu verbessern. Und das ist einfach so schön zu sehen, wie sehr ihr unsere Arbeit, die wir hier reinstecken, wertschätzt und wie gut das ankommt. Und ja, freut uns auf jeden Fall sehr, sehr doll. Auch wenn wir uns da immer wiederholen, aber es muss einfach gesagt werden, weil das nicht selbstverständlich ist.
Und ich finde das auch gut, dass wir das jedes Mal sagen, weil... wirklich, davon leben wir ja. Also daran wachsen wir. Das ist,
also Mordgeflüster, nicht wir beide.
Ne.
Das wär,
genau.
Dafür wird es noch nicht reichen.
Dafür wird es jetzt noch nicht reichen. aber der Podcast,
ja.
Der kann damit wachsen. Wir sparen. Mhm. Also wir wollen irgendwann dann wirklich mal vielleicht irgendwie richtig gutes Equipment holen und sowas. Also das ist jetzt auch nicht so, dass wir das für irgendwie... Und dann werden wir auch auf jeden Fall... wir werden das transparent dann auch machen, was wir uns davon dann letztendlich auch irgendwann
ja,
machen.
Genau.
Ja,
genau. Ja, dann war es das jetzt auch.
Jetzt
ja,
haben wir genug gequatscht.
Ja.
Wahrscheinlich sind jetzt alle schon genervt, weil das Ende jetzt dann doch ein bisschen privater wieder war. Aber wir haben ja vorher gesagt,
genau.
Dass man abschalten soll, wenn man es nicht so gerne hört. Und genau. Es gibt ja tatsächlich auch ein paar, die es gerne hören.
Das war die 23. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie.
Und ich bin Lisa. Bleibt sicher.
und gesund.
Tschüss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.